liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei Irgendwas mit Politik aus Dresden. Heute
wieder mit Erik Heilmann
und Norbert Engemeier.
Ja, Norbert, ich habe die letzte Folge leider verpasst. Sie war trotzdem wunderbar, möchte ich sagen. Ich habe sie mir natürlich dann sofort angehört. Und erkältungsgemäß bin ich leider ausgefallen. Erkältet bin ich immer noch, aber wir sitzen heute trotzdem hier, weil es einfach viel zu bereden gibt.
Ja, also ein Glück, die Zuhörenden müssen unsere Huster nicht mitzählen. Die werde ich nämlich alle schön rausschneiden.
Ein besonderes Highlight, genau. Okay, was gibt's denn zu bereden? Wann saßen wir das letzte Mal zusammen? Vor 4 Wochen jetzt ungefähr. Ist was passiert in der Zwischenzeit auf der Welt?
Ach, ja.
Leider. Mhm. Man muss sagen, leider ist einiges passiert. Wir können natürlich jetzt nicht auf alles im Detail eingehen, wollen wir auch nicht. Wir haben ja irgendwann mal gesagt, die epischen 3-Stunden-Folgen heben wir uns auf für, wenn wir etabliert sind. Aber wir haben uns gedacht, fangen wir heute mal trotzdem im Internationalen an und arbeiten uns dann so ein bisschen runter, ja?
Ja, lass uns die Themen wie Neuwahl US-Präsident außen vor lassen. Wir haben auch jetzt ein straffes Programm mit Neuwahlen des Bundestages vor uns. Voraussichtlich, zumindest wenn die Vertrauensfrage gestellt wird und wenn sie nicht bestanden wird.
Genau, wir haben auch in Sachsen grundsätzlich eine neue Regierungsbildung jetzt schon gewählt, haben wir ja.
Ja, bisher wissen wir auch nur so viel, dass die Brombeere eine geringe Halbwertszeit hatte. Was jetzt so irrlichtert im politischen Raum, SPD-CDU-Minderheitsregierung mit Konsultationsmechanismus, sieht auch leider nicht vielversprechend aus. Aber ja, mal sehen, was spruchreich wird.
Genau, das schauen wir uns dann im Detail an, wenn was vorliegt. Bis dahin würde ich an der Stelle tatsächlich mal eine Podcast-Empfehlung aussprechen für die letzte Folge von Valentin Lippmanns Podcast, der da aufschlussreiche Gedanken zu dieser gesamten Thematik formuliert hat und uns damit natürlich die Arbeit abnimmt.
Genau, packe ich euch in die Shownotes. Zwischenrufe nennt sich der Podcast. Ja, und die heutige Folge, unsere Idee war, wir packen sie ganz unter das große Thema Klima und Geld.
Klimaschutz, weil die COP29, die sogenannte Conference of Parties, also die Weltklimakonferenz, jetzt abgeschlossen ist und eben genau die jährliche Klimakonferenz immer wieder Anlass natürlich ist, auch zu schauen, wo stehen wir beim Klimaschutz international, wie sieht's aus, wie ist die Gesamtlage und Geld, weil es immer knapp ist.
Ja, und weil die Weltklimakonferenz hatte jetzt auch Geld ja zum zentralen Thema oder Streitthema. Bisher hatten die Staaten ein Ziel von 100 Milliarden jährlich, das an die ärmeren Länder fließen soll, damit auch dort Klimaschutz betrieben werden kann. Und das neue Ziel ist jetzt, diese jährlichen Zahlungen bis 2035 auf 300 Milliarden Euro zu steigern. Und da ging es eben natürlich darum, wer das bezahlt, wer davon profitiert und wie viel damit eben auch wirklich fürs Klima bewirkt werden.
Genau. Also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es hier nicht um die einzelstaatlichen Ziele, weil die sind sowieso von jedem Staat selber zu treffen und quasi welcher Beitrag zum Pariser Klimaziel, was übrigens auch mal eine COP-Vereinbarung war, jeder Staat beitragen soll, sondern bei dieser Zahlung von den jetzt 100 bis dann irgendwann 300 Milliarden Euro geht es darum, wie können die ärmsten Länder der Welt, die eben natürlich auch Klimaschutz und Klimafolgenanpassung betreiben müssen, aber sich das nicht so leisten können, wie können die das eigentlich bezahlen? Das ist eine globale Verteilungsfrage. Und jetzt klingen erstmal 100 Milliarden Euro relativ viel. Ich glaube, wenn man sich anschaut, was eigentlich für Investitionen im Raum stehen global für Klimaschutz, dann ist das wahrscheinlich, also nicht vernachlässigbar, das wäre der Sache nicht angemessen, aber zumindest zu wenig.
Ja, und man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass manche Klimamaßnahmen, also auch einfach zur CO2-Vermeidung, dort einfach vielleicht sozusagen auch erschwinglicher ist und man sozusagen wirklich mehr CO2-Vermeidung eben schafft und vielleicht eben vor allem verhindert, dass in solchen Ländern eben neue Gas-, Kohle- oder andere fossile Kraftwerke überhaupt erst gebaut werden, wenn sie erneuerbare Energien finanziert bekommen.
Genau, das heißt, der Hebel ist relativ hoch wahrscheinlich, aber die Finanzkraft vor Ort eben nicht. Und das versucht man damit zu schließen. Unser Eindruck war insgesamt, dass die Stimmung eher verhalten bis pessimistisch ist auf dieser COP oder war. Einfach weil auch viele prominente Absagen es gab. Also ich meine, der US-Präsident hat aus Gründen abgesagt, der Bundeskanzler, der Deutsche aus Gründen auch. Und so wurden natürlich die üblichen Verhandlungen in großen Runden auch geführt. Aber wenn wesentliche Player entweder nicht am Tisch sitzen oder zumindest keine verbindlichen Zusagen treffen können, weil sie einfach gerade ihr politisches Gewicht verlieren, dann ist das der Sache natürlich nicht zuträglich.
Also über allem schwebt natürlich so ein bisschen auch das Damoklesschwert. Man vermutet, dass Donald Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder austritt und dann ist sozusagen vielleicht auch Finanzierungszusagen oder dergleichen, die beiden Regierungen jetzt noch trifft, vermutlich einfach nicht mehr das Papier wert. Aber gleichsam war die Stimmung natürlich auch deswegen schlecht, weil manch fossil produzierende Staaten, also in Saudi-Arabien oder auch der Gastgeber Aserbaidschan selber, auch durchaus ein Interesse hatte, dass der Prozess vielleicht doch noch etwas langsamer vorangeht, als man das im Sinne des Klimaschutzes wollen sollte.
Also die übliche Problematik wie jedes Jahr quasi.
Jetzt hatte ich in der Vorbereitung gesehen, dass du eine recht spannende Statistik dazu ausgegraben hast oder eine Übersicht, wie denn weit die Länder denn überhaupt im Klimaschutz jetzt sind. Ja, wie sieht es denn da aus? Wo steht denn Deutschland und die anderen Staaten?
Ja, sehr gut, genau. Ich habe gefunden ein Dokument, das nennt sich Climate Change Performance Report. Das ist von NGOs international eine Auswertung quasi genau zu dem Thema. Und dann gibt es ein Scoring, also Punktzahl im Prinzip. Und dann ein Ranking, welches Land schneidet wie gut ab. Und dann auch noch eine Klassifizierung von sehr gut bis sehr schlecht, glaube ich, einfach. Also so Ampelsystem mehr oder weniger. Man muss dazu sagen, sehr gut vergibt dieses Ranking aktuell aus Prinzip nicht. Das dazu führt, dass die ersten drei Plätze einfach nicht belegt sind mit der Botschaft, im Prinzip kein Land der Welt tut wirklich genug, um die internationalen Klimaziele wirklich ernsthaft zu verfolgen. Wie sieht es für Deutschland aus? Deutschland ist jetzt Platz 16 im Ranking. Das hört sich jetzt nicht so schlimm an, ist aber tatsächlich eine Verschlechterung im Verhältnis zu der letzten Auswertung dieser Art und auch eine Verschlechterung im Sinne der Eingruppierung. Wir sind jetzt nämlich nur noch im Mittelfeld, also mäßige Bemühungen werden uns bescheinigt. Ja. Im Verhältnis zu vorher waren sie noch gut.
Ja, und wir sind jetzt auch nur noch sozusagen auf dem Stand der Europäischen Union insgesamt und nicht mehr sozusagen innerhalb der Europäischen Union zumindest im vorderen Feld, was wir vorher waren.
Genau. Und was kann man daraus lesen? Erstens so das Meta-Argument, ja, Deutschland ist ganz weit vorne und wir tun als Einzige was. Ist, glaube ich, aus dieser Auswertung zumindest beides nicht richtig. Wir sind jetzt mittlerweile internationales Mittelfeld und es gibt durchaus ambitioniertere Player. Und zweitens natürlich jetzt ganz konkret, wie sollte es weitergehen, wie kann es weitergehen? Natürlich mit noch mehr Ambitionen, noch mehr Schwung. Und da sind wir im Prinzip in der perfekten Überleitung für, wie geht es denn im Bund weiter mit diesen Themen? Sag mal kurz nochmal, wie ist die Einschätzung der Lage in zwei Sätzen gerade für dich?
Ja, die Ampel ist zerbrochen, die FDP nicht mehr in der Regierung und de facto haben wir eine Minderheitsregierung, die für ihre Gesetzesbeschlüsse Mehrheiten suchen muss. Und die CDU macht sich einen schlanken Fuß und sagt, bevor es keine Vertrauensfrage gab, stimmen wir inhaltlich für gar nichts, selbst wenn es uns gefällt oder was auch immer.
Ja, genau, die CDU möchte im Prinzip Neuwahlen schnellstmöglich. Das könnte man, glaube ich, so einfach analysieren.
Ja, wobei man da ja sagen könnte, die Zusage haben sie. Ich glaube auch nicht, dass Scholz sozusagen davon wieder runterkommt. Und wenn die CDU jetzt Gesetzen zustimmen würde, sagen würde, ach, dann mache ich vielleicht doch keine Vertrauensfrage. Ihr habt ja jetzt zugestimmt im Haushalt oder so etwas. Aber die CDU versucht einfach sozusagen politisches Kapital auch daraus zu schlagen, dass jetzt vielleicht manche Projekte einfach gar nicht mehr kommen oder nicht mal verhandelt werden. Wo du den besseren Einblick hast wahrscheinlich, Erik, ist, welche Gesetze liegen denn da jetzt gerade brach oder warten eigentlich darauf, beschlossen zu werden durch den Bundestag? Beziehungsweise wie ist denn da der Stand überhaupt?
Ja, das ist eine super spannende Frage. Die kann ich nicht ganz global beantworten, aber vor allem zumindest für den Energie- und Klimabereich habe ich da, glaube ich, einen guten Überblick. Vielleicht kleines Vorwort, was präsent ist allen, natürlich in allererster Linie der Haushalt, der Bundeshaushalt liegt und ist genau, das, ich glaube, der Hauptzankapfel jetzt für alle Verhandlungen, die da anstehen, weil ein Bundeshaushalt muss irgendwann beschlossen werden, sonst kann der Bund kein Geld ausgeben, zumindest nicht in dem Umfang, wie das müsste. Und das ist auch allen klar, das ist auch eine Union, klar. Aber natürlich kann man da wunderbar Sachen mit verknüpfen und schauen, was man da vielleicht, was man zustimmt oder nicht oder wie auch immer.
Mhm. So. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja zum Beispiel für den Heizungstausch, die Förderung und dergleichen erstmal weiterfinanziert. Das läuft weiter, aber es gibt halt sozusagen keine neuen Förderprogramme oder dergleichen. Und man muss natürlich gucken, wann die Töpfe irgendwie ausgereizt sind.
Genau, also es gibt, ohne das jetzt im Detail ausrollen zu müssen, kommt immer darauf an, wie die Finanzierung dieser Töpfe gestrickt ist, ob die schon gesichert ist. Und man hat dann eben gar keine Flexibilität mehr drin, weil man es einfach nicht ändern kann. Und ich habe auch schon von Beispielen gehört, wo die Förderprogramme quasi tranchiert freigegeben werden, sodass es dann auch, wie du sagst, einfach sein kann, dass das Signal kommt, nee, jetzt ist da einfach kein Geld da oder also kein Geld da im Sinne von der rechtliche Spielraum, dieses Geld auszugeben, ist nicht da. Aber zurück zur Fachebene zumindest der Energiegesetze. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, was denn alles beschlossen wurde. Da gibt es auch sehr gute Auswertungen, würden wir verlinken in den Shownotes. Sondern einfach, was liegt jetzt noch? Was ist quasi auf dem Höhepunkt des Ampelstreits dann irgendwie trotzdem noch im Verfahren gewesen und teilweise auch sehr weit im Verfahren? Da haben wir beispielsweise eine sehr große Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes, die momentan frisch im Verfahren ist. Ging, glaube ich, auch hier und da durch die Presse. Dann haben wir mehrere Umsetzungsgesetze der sogenannten RED III, also der Erneuerbaren Energierichtlinie auf EU-Ebene. Das Besondere hierbei ist, da sind eigentlich Fristen mit verbunden, die sind schon gerissen. Heißt, da ist absehbar oder läuft schon ein Vertragsverletzungsverfahren und stehen Strafzahlungen im Raum, wenn man die einfach nicht umsetzt.
Was den Spielraum im Haushalt vermutlich auch nicht verbessern würde.
Genau, also da ist eine gemeinsame breite Interessenslage eigentlich da, dass da zumindest ein Gesetz beschlossen wird. Und wer sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, wenn man Umsetzungsgesetze von EU-Richtlinien beschließt, dann läuft es oft darauf hinaus, dass es mehr oder weniger 1:1 Umsetzungen sind. Also man gießt den Gesetzes, also den Verordnungstext nochmal in ein nationales Gesetz hinein und da steht im Prinzip dasselbe drin. Und man kann natürlich ein bisschen Spielraum nutzen, aber das muss man ja auch nicht und das ist meistens dann auch sehr eng angelehnt. Gut, dann was haben wir noch? Das, was vielen wahrscheinlich was sagt, die Kraftwerksstrategie, die sehr, sehr lange diskutiert wurde.
Oder mündet, jetzt, wie es heißt, Kraftwerkssicherheitsgesetz.
Genau, die mündet jetzt in diesem Gesetz, was notwendig ist, einfach um die Ausschreibung von neuen, hoffentlich klimafreundlichen oder mindestens perspektivisch klimafreundlichen Kraftwerken zu realisieren, die aber aus energiewirtschaftlicher Sicht essentiell sind, einfach um die erneuerbaren Energien zu flankieren in Zeiten, wo eben wenig Wind und Sonne da ist. Dann haben wir verschiedene Beschleunigungsgesetze, das Geothermiebeschleunigungsgesetz und das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz, wo es einfach um sehr trockene Genehmigungs- und Planungsfragen geht, die aber, wo man quasi, wie der Name schon sagt, beschleunigen möchte und Verfahren vereinfachten, Bürokratieabbau etc. Solche Sachen stecken da drin. Und last but not least, oder ist nicht abgeschlossen, die Liste, aber als letztes Beispiel noch zwei übergreifende Gesetze, nämlich das Kritis-Dach-Gesetz und das NIS-2-Umsetzungsgesetz, ein sehr technischer Name, da geht es im Prinzip um Cybersicherheit. Auch beides Umsetzungen von EU-Richtlinien, die den Bereich der kritischen Infrastrukturen im Allgemeinen adressieren. Und da ist beispielsweise Energie, aber im Endeffekt alles, was man sich vorstellen kann, als, was man als kritische Infrastruktur betrachten kann, irgendwie adressiert und wie man diese besser schützt in Zukunft. So, und das mal nur jetzt für den Bereich Energie und wie gesagt, nicht abschließend und nicht abschließend erörtert, aber so ein Überblick, wie viel Arbeit eigentlich die Bundesregierung, also die Fachministerien, aber auch natürlich der Bundestag, die Fraktionen in Gesetzesvorhaben noch gesteckt haben, wie viel Dynamik da eigentlich dahinter ist. Das sind jetzt alles keine, weil wir es gerade hatten, das Thema Klimaschutz. Das sind jetzt keine expliziten Klimaschutzgesetze, also die explizit jetzt CO2-Einsparungen irgendwie nach sich ziehen, aber es sind eben, wie würdest du es klassifizieren?
Ja, ich sag mal, es hat halt eben schon eng damit zu tun, also ich sag mal auch im Energiewirtschaftsgesetz, wie gehen wir mit Solarstromspitzen im Sommer um,
genau,
und dergleichen. Das spielt da sozusagen alles rein, das System so auszutarieren, dass der Anteil der Erneuerbaren weiter steigen kann.
Genau, also es geht ganz viel um Rahmensetzung und um die Energiewende in dem Fall allgemein. Mit allem, was dazugehört. So, und du hast gesagt, der Stand ist, wir wissen nicht, was davon kommt. Also wir im...
Ja, oder zumindest wann es kommt. Ob sozusagen Die CDU sagt, nachdem die Vertrauensfrage gestellt ist, da ist erstmal Weihnachten und ganz lange auch vermutlich parlamentarischer Betrieb nicht viel los. Und danach sehen wir mitten im Wahlkampf, ob dann sozusagen große CDU, SPD, Grünen Mehrheiten im Bundestag solche Gesetze beschließen, eher fraglich. Oder ob es einfach heißt, dass das nächste halbe Jahr in dieser Hinsicht überhaupt nichts passiert. Das wäre vermutlich eher so der Worst Case.
Exakt. Und wie du sagst, ich glaube, wenn es jetzt nicht zügig auf die Spur gebracht wird, dann scheitert es schlicht an Fristen im Verfahren. Weil einige wenige dieser Gesetze sind eigentlich beschlussreif im Sinne des Prozesses. Das heißt natürlich nicht, dass da nicht noch was geändert werden könnte. Das geht ja im Prinzip bis zur beschließenden Sitzung. Aber das ließe die Zeitleiste jetzt zu. Und andere Gesetze, wie beispielsweise die Energiewirtschaftsgesetznovelle, die muss jetzt zügig im Verfahren behandelt werden, damit sie überhaupt bis Februar beschlossen werden könnte. Und da sind einige wichtige Aspekte drin, du hast gesagt, auch eigentlich wichtige Aspekte aus gemeinsamer Sicht. Das sind jetzt also keine Lieblingsprojekte oder so drin, sondern da werden schlicht die Rahmenbedingungen gesetzt, die wichtig sind. Na gut, also wir werden das verfolgen. Aber wir haben es versprochen, wir nähern uns der kommunalen Ebene, streifen dabei natürlich nochmal die Landesebene. Wie vorhin schon gesagt, ist hier die Informationsdichte aktuell sehr gering. Deswegen würden wir das einfach auf die kommenden Podcast-Termine verlagern, sobald wir da mehr wissen. Sehr spannend wird natürlich hier genau auch die Fragen, wie sieht es klima- und energiepolitisch aus, aber auch Haushaltsgrundsätze etc. Was findet hier Eingang und wie du vorhin schon sagtest, Norbert, wie sieht eigentlich eine Minderheitsregierung, wie möchte die eigentlich arbeiten in Zukunft? Das schauen wir uns demnächst an. Und jetzt, weil wir ja der Dresdner Podcast sind und jetzt schon ganz schön viel über globale und Bundesaspekte gesprochen haben, kommen wir doch nochmal nach Dresden. Wir hatten in der letzten Folge, wo ich dabei war, das war also die vorletzte Folge, ja ein sehr ernüchtertes Fazit zwischendurch gezogen, dass einige Projekte im Bereich Klimaschutz beziehungsweise einige Themen im Bereich Klimaschutz im Stadtrat sehr wenig wohlwollend behandelt wurden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ganz konkret wurde damals der Klimaschutzbeirat vertagt, dass der berufen wird. Wie sieht es denn da aus? Hat sich da jetzt was getan? Du hast doch sicherlich die Stadtratsdebatte wie immer aufmerksam verfolgt.
Verfolgt, ja, aber Begeisterung löste sie nicht aus. Tatsächlich, was die Frage des Klimabeirats angeht, gab es eine erneute Vertagung, aber diesmal nicht einfach nur Vertagung auf die nächste Sitzung, sondern von Herrn Zastrow beantragt Vertagung des Klimabeirats, bis die Hauptsatzungsänderung vorliegt. Die Hauptsatzung, die regelt so die Grenzen des Handelns des Stadtrates, grenzt zu Gremienzuständigkeiten ab, regelt Besetzung auch für Klimabeirat und so weiter. Und niemand weiß, wann ein neuer Hauptsatzungsvorschlag vorgelegt wird. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich eine Vertagung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag erstmal.
Das klingt ja, nun ja, bescheiden. Aber gibt es denn mittlerweile eine Begründung, warum eigentlich das nicht einberufen werden soll?
Ja, das blieb genauso nebulös. Es wurde eben darauf verwiesen, dass, ja klar, in der Hauptsatzung ist auch die Besetzung des Klimabeirats geregelt. Aber die hat der Stadtrat ja erst sozusagen vor einem Jahr beschlossen, zugegeben mit anderen Mehrheitsverhältnissen, der alte Stadtrat. Aber Herr Zastrow hat jetzt nichts Inhaltliches gesagt im Sinne von, er wünscht sich den Klimabeirat mit diesen oder jenen Befugnissen oder es soll dieser oder jener Vertreter oder Vertretung dort nicht rein oder doch rein. Das heißt, er hat keine inhaltliche Begründung geliefert. Er hat nur letztlich, dass irgendwann eine neue Hauptsatzung vielleicht vorgelegt wird, als Anlass genommen.
Okay, also nach wie vor kann man hier nur eine stumpfe Verhinderungstaktik herauslesen. Also viel Interpretationsspielraum bleibt da ja nicht. Was haben wir noch für energie- und klimarelevante Themen gehabt im Stadtrat?
Ja, tatsächlich hatten wir noch zwei weitere Bad News oder schlechte Nachrichten. Der Stadtrat hat nämlich darüber beraten, ob die Stadt Dresden zukünftig Ökostrom einkaufen soll.
Spannend, das macht sie noch nicht.
Das macht sie bisher noch nicht und hat halt dem Stadtrat eine Vorlage vorgelegt, die genau das vorschlägt und auch eben die Vorteile präsentiert. Zum Beispiel, dass man eben jährlich etwa 30.000 Tonnen CO2 damit einspart und dafür 0,8% mehr Energiekosten in Kauf nehmen würde, um eben in Zukunft nur noch Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu nutzen. Unterm Strich bedeutet das etwa 100.000 Euro pro Jahr, die Dresden mehr für den Strom bezahlen.
Also gemeint ist die Dresdner Stadtverwaltung in Summe und also alle städtischen Liegenschaften.
Genau, die städtischen Liegenschaften, Ämter, Schulen, Kitas, sind da sozusagen mit drin, also zumindest wenn sie städtische sind.
Also 100.000 Euro mehr ist natürlich immer eine Hausnummer so aus eigener privater Sicht, aber im städtischen Haushalt, was macht das aus? Ich glaube, das Gesamtvolumen sind 3 Milliarden Euro.
Die Linke oder Herr Schollbach hat vom Ansatz her auch richtig formuliert, dass wir als Stadt natürlich eine Abwägung treffen müssen. Wo setzen wir die Mittel ein? Wo können wir damit für den Klimaschutz am meisten bewegen? Er hatte halt nur leider den Schluss nicht bis zu Ende gedacht, weil mit 8 Euro etwa pro Tonne CO2, die man da einspart, ist das tatsächlich eine low-hanging fruit. Und dann hat Herr Schollbach es abgelehnt.
Ja, das ist tatsächlich spannend. Also die Diskussion grundsätzlich kenne ich, dass man sagt, wie viel bringt eigentlich so ein Ökostromtarif? Das würde jetzt zu weit führen, das auszudiskutieren und zu erörtern, wie das eigentlich funktioniert im System. Vielleicht nur so viel. Da gibt es qualitative Unterschiede, wie man das machen kann. Also was ist eigentlich ein Ökostromtarif? Und dann gibt es Anbieter, die machen das sehr vorbildlich und versuchen quasi das mit, ich sag's mal etwas überspitzt, mit echten Anlagen ihren Bedarf zu decken und damit man genau weiß, wo kommt eigentlich der Strom her, aus welcher Anlage, so eine direkte Zuordnung. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, das über Zertifikate zu lösen und zu sagen, man kauft im Prinzip, vereinfacht gesagt, einfach grauen Strom ein und färbt den dann mit Zertifikaten grün. Also, und daraus resultiert dann immer die Debatte, wie sinnvoll ist es, Ökostrom zu kaufen, weil natürlich ist es eigentlich erstmal nicht auf den ersten Blick ersichtlich, ob welcher Nutzen dahinter ist, einfach Zertifikate zu kaufen und dann sagt man, der Strom ist jetzt grün.
Wobei man eben sagt, also selbst sozusagen mit den Zertifikaten, die stellen halt zumindest sicher, dass der Anteil der erneuerbaren Energien zumindest so groß sein muss, wie eben Zertifikate auch tatsächlich gekauft werden. Und damit ist natürlich, gerade wenn so ein Big Player wie die Stadt entscheidet, ich kaufe nur noch zertifizierten Ökostrom, dann bewirkt das schon etwas. Aber wenn ihr euch fragt, wie das ist mit Ökostrom oder nicht, verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes etwas, wo man einfach sozusagen nochmal diese Unterschiede zwischen, oder worauf man am besten achten sollte, nachlesen kann.
Genau, so machen wir das. Und als politisches Signal ist es natürlich ganz klar zu sagen, als Stadt, ich möchte Ökostrom haben. Du hast gesagt, in der CO2-Bilanz der Stadt würde es sich niederschlagen, ganz klar, einfach von der Systematik her. Und politisch wäre es einfach ein No-Brainer, wie man so schön sagt.
Ja, zumal ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Debatte sich so wenig sachlich auf die Vorlage bezog. Da steckte nämlich neben diesem, wir kaufen zukünftig Ökostrom, auch noch ein paar andere durchaus gute Aspekte drin. So darf zum Beispiel die Stadt Dresden, nehmen wir mal an, wir haben auf einer Kita eine große PV-Anlage und die erzeugt jetzt Strom, mehr Strom als vielleicht die Kita verbraucht, dann darf die Stadt den bilanziell im gesamten Stadtgebiet verbrauchen und es zählt als Eigenverbrauch. Und das steckt drin, das ist auch, soweit ich den Beschluss jetzt bisher gelesen habe, bleibt das auch drin, aber das wurde in der Debatte vollkommen ignoriert.
Okay. Und womit wurde das denn jetzt abgelehnt in der Debatte? Du hast schon gesagt, von der Linken kam eine Erwägung, wofür gibt man das Geld eigentlich besser aus, die noch nicht ganz zu Ende gedacht war.
Genau, also von der Linken müsste man jetzt erwarten, dass sie Maßnahmen vorschlagen, wo sie das Geld lieber einsetzen, wo es effektiver für den Klimaschutz wirkt. FDP, Team Zastro, CDU, AfD, die haben sich hauptsächlich auf dieses Zertifikatsargument gestützt und dabei immer so den Zungenschlag, naja, was hilft es uns, wenn wir über diese Zertifikate Wasserkraft in Norwegen fördern? Wir müssen doch Klimaschutz hier lokal betreiben. Das ist eine gute Idee. Und schon waren wir bei dem nächsten Antrag, der im Stadtrat zu verhandeln war, nämlich dem Antrag zur Errichtung von Windkraftanlagen im Dresdner Stadtgebiet.
Ah ja, den kenne ich, glaube ich, habe ich schon gehört. Wie ist denn da, also vielleicht für alle, die es nicht kennen, die Ausgangslage?
Ja, die Ausgangslage der Stadt Dresden ist ein FDP-Antrag aus dem Jahr 2013, der damals beschlossen wurde und sagte, auf dem Stadtgebiet Dresdens darf es kein einziges Windrad geben.
Also ein 11 Jahre alter Antrag mittlerweile, der hat einfach Bestand, wenn er nicht aufgehoben wird, oder wie ist das?
Ja, das ist eigentlich schon wieder eine diffizile Frage. Also erstmal hat er sozusagen Bestand und Bindungswirkung, bis der Stadtrat etwas anderes beschließt, es sei denn, er ist einfach rechtswidrig. Und dafür nähern sich die Anzeichen, kommen wir vielleicht gleich noch dazu.
Ja, genau, das wäre jetzt meine Frage tatsächlich gewesen. Das bedeutet, wir, also die Stadt Dresden, legt erstmal fest, wir wollen keinen Windkraftausbau auf dem Stadtgebiet. Jetzt muss man natürlich klarstellen, auf dem Stadtgebiet heißt jetzt nicht in der Stadt, also in der Wohnbebauung oder im großen Garten, weil da quasi ein bisschen Grün ringsrum ist, sondern das heißt schon am Stadtrand, dort wo das nominelle Stadtgebiet noch existiert, aber eben im Prinzip schon die Landschaft beginnt, um es mal allgemein auszudrücken. Und da sagt die Stadt Dresden, das wollen wir nicht. Also hat sie irgendwann mal gesagt und erstmal hält daran fest, ist ja auch die politische Botschaft jetzt dahinter.
Genau, und das ist jetzt weiterhin Beschlusslage. Also kleiner Spoiler, am Ende hat der Stadtrat es abgelehnt, dieses Windkraftverbot zu widerrufen.
Und was war jetzt Inhalt der Debatte bzw. des Antrags?
Ja, der Antrag war eigentlich relativ einfach gestrickt. Er wollte diesen Windkraftausschluss aufheben und gleichzeitig das Geld von den Windenergieanlagen, was die Stadt Dresden einnehmen würde, wenn sie errichtet wären, das sollte eben direkt in die Ortschaften fließen.
Okay, man muss dazu jetzt vielleicht noch ein Background-Wissen haben. Also nach neuer Gesetzeslage auf Landesebene ist es tatsächlich verpflichtend bei neuen Windkraftanlagen, dass die einen Teil ihrer Einnahmen, vereinfacht gesagt, an die angrenzenden Gemeinden abgeben. Das wäre in dem Fall die Stadt Dresden als Gesamtkörperschaft. Und der Antrag sagt jetzt, um diese Einnahmen auch nochmal besser zu lenken, geht das jetzt nicht in den Gesamthaushalt der Stadt Dresden, sondern soll irgendwie den Ortschaften zugutekommen.
Ja, und da geht es eben tatsächlich um durchaus schon ansehnliche Beträge. Also wenn man so die Budgets der Ortschaften kennt, dann weiß man, dass die so in ihren Verfügungs- oder Investitionsmitteln vielleicht so um die 100.000 oder dergleichen, je nach Größe der Ortschaft haben. Und wenn so eine Windkraftanlage pro Jahr da 20.000 obendrauf bedeuten würde, dann sind 4-5 Windradanlagen schon echt eine Hausnummer.
Ja, würde auch, um mal wieder zu dem Punkt davor kommen, bedeuten, 4-5 Windkraftanlagen würden reichen von den Einnahmen her, um diese 100.000 zu refinanzieren im gesamtstädtischen Haushalt. Und wie du sagst, in so einem Ortschaftshaushalt ist das noch ein viel größerer Hebel. Tatsächlich, ja.
Richtig, dafür kann man einige Ortschaftsprojekte vorantreiben, ob das mit der lokalen Kita zu tun hat, irgendwelchen Radwegen bauen oder einfach das Ortschaftsfest zu finanzieren, da ist das schon eine Menge Geld.
Ja, und wie ist es jetzt die Debatte gelaufen und wurde der Antrag angenommen? Klingt ja erstmal alles sinnvoll, oder?
Ja, der Antrag wurde nicht angenommen und eigentlich erschreckend war, wie breit die Mehrheit war, die ihn abgelehnt hat. Denn zugestimmt haben am Ende nur die Bündnisgrüne Fraktion, die PVP-Fraktion, die linke Fraktion hat sich enthalten und alle anderen haben abgelehnt. Einschließlich der Sozialdemokraten, BSW, Team Zastro, CDU, AfD, all jene waren dagegen.
Okay, also das heißt, dass die Stadt Dresden, der Stadtrat Dresdens bekennt sich weiterhin dazu, wir wollen hier eigentlich keine Windkraft in Dresden oder in unmittelbarer Nähe von Dresden. Sagt gleichzeitig aber, Grünstrom von woanders her finden wir auch doof.
Genau, wir müssen doch Klimaschutz lokal betreiben, bloß nicht bei uns.
Bloß nicht bei uns. Das ist spannend. Also im Endeffekt verfestigt sich leider genau das, was wir beim ersten Punkt hatten mit dem Klimaschutzbeirat. Man kommt nicht umhin zu interpretieren, dass es eine bloße, stumpfe Blockade ist, ohne großartig über Konsequenzen oder Sinnhaftigkeit nachzudenken.
Ja, also zumal ja, das war die Windkraftabgabe, über die wir gesprochen hatten. Die Anlagenbetreiber zahlen auch Gewerbesteuern und es senkt unsere Stromkosten, wenn wir mehr Erzeuger haben. Und all das spielte aber keine Rolle. Stattdessen gab es natürlich vereinzelt auch wieder die klassischen Mythen der Windenergie über Geräuschbelästigung, Schattenwurf und was dergleichen mehr. Wenn man dann sagt, ja okay, Klimaschutz nur außerhalb der Stadtgrenzen Dresdens, da stellt sich halt dann tatsächlich die Frage, ist das legitim? Kann die Stadt Dresden einfach sagen, auch weiterhin sagen, es gibt ein 2% Flächenziel für Windkraft, aber bitte ohne uns?
Ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Also politisch sagen, kann sie erstmal viel, die Stadt Dresden, und beschließen, wenn es dann um die Umsetzbarkeit von Beschlüssen geht und den rechtlichen Rahmen, dann spielt natürlich der gesamtdeutsche bzw. Landeskontext, in dem Fall ist die Bundesgesetzgebung, würde ich sagen, die einschlägige, eine Rolle. Hier haben wir natürlich eine ganz andere Gesetzeslage als noch 2013. Also wir haben mehrere Bundesregierungen zwischendurch gehabt und eben einen viel ambitionierteren Ausbaupfad erneuerbarer Energien. in dem Fall, der hier der relevante ist, und auch konkrete Regelungen zur Flächenbereitstellung. Da gibt es das Gesetz, was auf den wunderschönen Namen Windenergieflächenbedarfsgesetz hört. Und da ist im Prinzip erstmal geregelt, welchen Anteil die Länder an Windflächen ihrer Landesfläche zur Verfügung stellen sollen. Und im Falle Sachsens sind das die berühmten 2%, die auch im Bund gelten, weil das im Prinzip so eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte, vereinfacht gesagt, Sachsen auch hat. Und deswegen ist es ungefähr derselbe Anteil. Und dann muss man eben gucken, wie verteilt sich das jetzt aufs Land. Und auch da gibt es erstmal eine Regelung, nämlich die regionalen Planungsverbände, das sind 4 an der Zahl, müssen jetzt im Prinzip bereitstellen oder müssen jetzt dafür sorgen, dass diese 2% eben auch ausgewiesen werden als Windenergieflächen.
Und der Planungsverband, der in dem Dresden liegt, was gehört da noch dazu?
Dresden gehört da zum regionalen Planungsverband Oberes Elbtal Osterzgebirge, der quasi so einmal von Norden nach Süden über Dresden durch Sachsen durchgeht. Gibt es dann noch den Chemnitz, Leipzig und Oberlausitz. Genau. Und die haben im Prinzip alle denselben Auftrag, nämlich bis Ende 2027 2% ihrer Fläche für Windenergieanlagen, in sogenannten Windenergieflächen, auszuweisen. Da hängen dann bestimmte rechtliche Konsequenzen dran bezüglich Genehmigungen und so. Das müssen wir jetzt nicht im Detail ausführen, aber im Prinzip kann man vereinfacht sagen, das sind dann schon die Gebiete, wo Windenergieanlagen auch hin sollen in Zukunft.
Das heißt, wenn Dresden jetzt sagt, wir machen statt 2% der städtischen Fläche 0%, dann müssen einfach im Landkreis Meißen und im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge entsprechend mehr geschaffen werden?
So wäre die Konsequenz, genau. Und da jetzt auch beispielsweise in der Sächsischen Schweiz ja mit einem großen Nationalpark und Landschaftsschutz und so viele Kriterien noch da eine Rolle spielen und also im Prinzip sagt kaum eine Gebietskörperschaft, ja, macht uns bitte ein Windenergiegebiet hier hin, wir brauchen es unbedingt, was schade ist, aber so ist nun mal die Gemengelage. Also heißt, man wird sich da irgendwie einigen müssen. Aber am Ende hat der Stadtratsbeschluss in Dresden jetzt quasi, dieser alte, keine rechtsbindende Wirkung für den regionalen Planungsverband, sondern der kann natürlich auch das Stadtgebiet von Dresden mitnutzen. Und dann im Gegenteil würde er, wie gerade schon gesagt, wenn er nicht auf seine 2% kommt, dann würde er sich gesetzeswidrig verhalten tatsächlich.
Spannende Sache.
Spannende Sache. Ich habe gehört, da gibt es auch schon rechtliche Erwägungen der Stadt, was da eigentlich ist. Vielleicht hören wir da auch in den nächsten Wochen noch Näheres dazu. Aber wenn nicht, dann wird sich das früher oder später irgendwo mit Sicherheit mal oder mit hoher Wahrscheinlichkeit mal ein Gericht anschauen. Fazit, Norbert.
Ja, insgesamt natürlich eine traurige Entscheidung. Ich sag mal, auch wenn man daran denkt, dass wir haben im Dresdner Norden gerade große Industrieansiedlungen, die bekennen sich öffentlich dazu, dass sie mehr erneuerbare Energien am besten lokal produziert wollen, weil sie eben auch ihre eigenen Klimaschutzziele erreichen wollen. Und, kleiner Bogen zurück, diesen erneuerbaren Strom eben auch nicht nur aus Norwegen kaufen wollten, sondern gern eben aus Sachsen. Und damit versucht der Stadtrat gerade die Tür eben zuzumachen. Aber, und da mache ich tatsächlich vielleicht einen ganz kleinen Exkurs, der Stadtrat war allgemein ganz schön auf Krawall gebürstet, denn er hat zum Beispiel abgelehnt, überhaupt nur darüber zu beraten, ob er seine Pflichtaufgaben ausfinanziert.
Ja, ich erinnere mich, ich glaube, das war sogar in unserer ersten Folge, da hatten wir das ähnlich, das Thema, dass eine Pflichtaufgabe im kommunalen Geschäft zu Mehrausgaben geführt hat und das zu einer entsprechenden Vorlage geführt hat. Damals, also vor einigen Wochen jetzt, wurde das noch angenommen, natürlich mit bisschen Debatte drumherum und irgendwelchen Änderungen, aber das war damals zumindest dann doch, wie man es erwartet, sage ich mal, ausgegangen. Und diesmal hat der Stadtrat abgelehnt quasi und sagt, er möchte, also im Prinzip sagt er, er möchte seine Pflichtaufgaben nicht erfüllen. Auch hier stellt sich in meinen Augen die unmittelbare Frage, ist das rechtlich vereinbar mit? Nein, natürlich nicht. Also die politische Meinung des Stadtrats kann eben keine Bundes- oder Landesgesetze einfach ignorieren.
Ganz konkret ging es in dieser Beschlussvorlage um gestiegene Kosten der Unterkunft, Pflichtaufgabe, und um die Eingliederungshilfe, das heißt von Menschen mit Behinderungen, die sozusagen dann eben städtische Leistungen empfangen, um letztlich damit umzugehen. Und der Stadtrat hat abgelehnt, darüber zu beraten, hat es an den Finanzausschuss zurücküberwiesen. Die Begründung dafür war, dass die Deckungsquellen nicht angegeben waren. Dass sozusagen nicht für all die Finanzmittel, die da gebraucht werden, eine Deckungsquelle angegeben wurden. Erstmal bei normalen Vorlagen durchaus ein guter Grund, das in den Finanzausschuss zurückzuverweisen. Hier ging es aber tatsächlich noch gar nicht um die Frage, wie wird das gedeckt, sondern hier ging es erstmal um die Frage, darf das Sozialamt oder der Geschäftsbereich, in dem Soziales ist, das Geld überhaupt ausgeben, überhaupt ausreichen, vorausgesetzt, dass Liquidität irgendwo in der Stadt zur Verfügung stünde. Und das wollte der Stadtrat nicht und hat es auf Antrag der CDU-Fraktion, Heike Arnert stellte, glaube ich, den Antrag, dann mehrheitlich auch so bestätigt, wobei Grüne, Linke, SPD, BSW geschlossen gegen diese Vertagung stimmten und den Oberbürgermeister auch aufgefordert haben, die rechtlichen Konsequenzen dessen zu prüfen. Weil anders als bei einem, wenn der Stadtrat einen Beschluss fasst, der rechtswidrig ist, ist eine Vertagung natürlich, hat einfach einen anderen Rechtscharakter. Also wenn der Stadtrat einfach abgelehnt hätte, die Mehrkosten.
Ja, spannender Exkurs nochmal.
Ja, also, aber und vor allem halt sozusagen wirklich ein Signal auch nach draußen. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, Kosten der Unterkunft.
Machen wir nicht mehr.
Machen wir nicht.
Okay.
Dann lass mich kurz den Bogen fertig machen. Das war ja der Exkurs, um zu zeigen, wie sehr der Stadtrat auf Krawall gebürstet war. Und das liegt natürlich eben auch an diesem ganzen Haushaltsverfahren. Mit sozusagen durchaus wenig Spielraum für die Parteien. Und man versucht sozusagen möglichst viele Ausgaben noch nicht festzusurren oder offen zu halten, damit man sie im Rahmen der Haushaltsverhandlung vielleicht eben auch einsparen könnte. Klammer auf, bei den Pflichtaufgaben wird es nicht klappen.
Und leider noch ein, ja, schwieriges bis hin zu fragwürdiges Thema.
Ja, also wir machen hier voll den Wolfel-Podcast mit nur positiven Themen, oder?
Genau, zum Einschlafen bedingt geeignet. Zumindest, wenn man keine Albträume haben will. Nein, deswegen, wie immer, oder ich glaube, wir bemühen uns immer, am Ende vielleicht noch was Positives rauszufinden. Gibt es doch bestimmt auch in der Dresdner Stadtpolitik was.
Ja, also tatsächlich einen Beschluss des Stadtrates kann man sicherlich als positiv darstellen. Und zwar hat der Stadtrat beschlossen, Fördermittel aus dem EFRE-Programm, also im EU-Programm, das die regionale Entwicklung fördern soll, zu verwenden, um in Löbtau bzw. Kotta, dem Gebiet, die Fernwärmeleitungen zu erweitern. Und das Programm hat durchaus schon ein gewisses Volumen. Da geht es um 5000 Meter neue Leitungen plus nochmal 2700 Meter für die ganzen Hausanschlüsse. Und das ist natürlich schon positiv, weil womit auch immer die Häuser bisher geheizt sind, häufig eben Gas, kann das natürlich auch schon durchaus zu CO2-Einsparungen auch führen.
Na, immerhin. Heißt, im Kleinen wird da schon die Wärmewende, die Fernwärmenetzentwicklung als Teil dessen betrieben. Das Ganze gliedert sich natürlich auch wieder in den großen Rahmen ein. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Werden wir auch weitersprechen, aber nicht mehr heute, glaube ich. Wir werden in den kommenden Folgen bestimmt nochmal über die konkreten Fragestellungen zum Dresdner Haushalt sprechen. Der ist ja letzte Woche dann auch endlich eingebracht worden.
Ja, er ist da und er wurde auch mit großen Protesten aus der Stadtgesellschaft in Empfang genommen. Also das hörte man selbst bei der Stadtratssitzung. So, die Proteste waren gut hörbar im Saal und ja auch wichtig so bei den Kürzungen im Sozial-, Kultur- etc. Bereich. Die Leute berechtigterweise auf die Straße gehen. So, wie geht es jetzt weiter? Ja, im Moment laufen die Beratungen intern. Es läuft auch schon die Frist, in der Menschen in Dresden Einwendungen erheben können gegen den Stadtrat. Verlinke ich euch in den Shownotes, bis wann ihr euren Widerspruch an die Stadt richten könnt, warum der Haushalt nicht gut ist. Und ich würde euch auch noch die Folge eines anderen Podcasts gern verlinken, der so ein bisschen die Hintergründe auch des Haushalts und seine Verquickung mit der Landesebene erläutert und wo ihr gern reinhören könnt.
Genau, der Podcast der Stadtratsfraktion ist das Grünton. Wir verlinken euch das.
Ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich, dass ihr eingeschaltet habt und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Irgendwas mit Politik. Ihr könnt uns eigentlich überall da hören, wo es Podcasts gibt und lasst uns gerne einen Kommentar da oder empfehlt uns weiter.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.